Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, obwohl ich jetzt vor so einer bisschen unlösbaren Aufgabe stehe, weil mir wurde zu Beginn gesagt, dass ich eigentlich für den Teil des Titels Innere Sicherheit verantwortlich bin in den vergangenen 40 Jahren. Und das ist natürlich eine unlösbare Aufgabe, hier in 20 bis 30 Minuten auch nur ansatzweise die Entwicklung, die in diesen Jahrzehnten stattgefunden hat, zu skizzieren. Das ist der eine Aspekt. Und zum anderen weiß ich auch gar nicht, ob ich Ihnen und euch so viel Neues erzählen kann, weil die Leserinnen und Leser der Zilib sind natürlich eigentlich bestens über alle Entwicklungen im Bereich der inneren Sicherheit informiert. Und ich kann nur nichts Neues erfinden, was nicht dort schon geschrieben worden wäre. Deshalb wird Ihnen manches bekannt vorkommen, aber ich will versuchen, tatsächlich die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte vielleicht ein bisschen gedrängt zusammenzufassen und darzustellen. Als Zilib 1978 gegründet wurde, war das Feld der inneren Sicherheit noch vergleichsweise übersichtlich strukturiert und klar gerahmt. Soziale Konflikte, Probleme, Rechtsgutsverletzungen und sonstige Konstellationen, die aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft regulierungsbedürftig waren, wurden vor allem durch das Strafrecht bearbeitet. Daneben bestand zwar das Polizeirecht, das war aber damals vor allem für die Abwehr konkreter Gefahren zuständig, hatte eine deutlich geringere Bedeutung, als das heute der Fall ist. Diese Formation sozialer Kontrolle, wenn man das so nennen will, sah sich schon zur damaligen Zeit einer intensiven Kritik ausgesetzt, die nicht nur von und in Zilib, sondern auch beispielsweise der kritischen Kriminologie, aber auch zahlreichen anderen vorgetragen wurde. Im Zentrum dessen stand naturgemäß das Strafrecht wegen seines selektiven Zugriffs und der damit verbundenen Verdinglichung sozialer Probleme. Zum anderen und daneben wurden aber auch die Instanzen sozialer Kontrolle und insbesondere die Polizei in den Blick genommen, denn natürlich gab es schon damals in der Exekutive die Tendenz hin zu einer Verselbstständigung, sah die polizeiliche Praxis oft deutlich anders aus als die rechtlichen Regelungen, die sie prägen sollte. Und wurde gegen politischen Protest und andere Folk Devils mit aller Vehemenz und Unerbittlichkeit vorgegangen. Diese Kritik hat im Grundsatz nichts an ihrer Berechtigung verloren. Sie sieht sich aber heute einer grundlegend anderen Formation sozialer Kontrolle gegenüber, einem gewandelten Paradigma der inneren Sicherheit, wenn man so will. An die Stelle der punktuellen Reaktion auf Straftaten und Gefahren ist das Streben nach Sicherheit als umfassender gesellschaftlicher Praxis getreten. Der doch relativ feste Rahmen und die rechtlichen Grenzen, die die Akteure im Feld der inneren Sicherheit einst banden, befinden sich in Auflösung. Und den Weg dorthin möchte ich jetzt ganz grob in 5 Schritten skizzieren. Und der erste dieser Schritte heißt subjektive Sicherheit. Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts, hat auf der diesjährigen Herbsttagung des BKA 2 bemerkenswerte Sätze gesagt. Der erste lautet: Auch die Angst der Menschen vor Kriminalität muss ernst genommen werden. Und der zweite lautet: Auch Gefühle sind Fakten. Bemerkenswert sind diese Sätze nun nicht, weil sie etwas wahnsinnig Neues transportieren würden oder etwas deutlich machen würden, was in der Kriminalpolitik nicht schon längst gang und gäbe wäre. Sie sind vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie eine Art Schlusspunkt markieren. Die subjektive Sicherheit ist endgültig in der polizeilichen Praxis angekommen. Lange wurde die Praxis im Feld der inneren Sicherheit eigentlich eher von den Anforderungen der sogenannten objektiven Lage bestimmt. Das heißt, man war bemüht, tatsächlich bestehende Problemlagen zu identifizieren und zu bearbeiten, so die offizielle Darstellung. Und das hat sich eben im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Zunächst betrat das Thema Kriminalitätsfurcht die Bühne. Straftaten wurden also nicht mehr nur als vergangene Geschehensabläufe betrachtet, die es zu bearbeiten gilt. In den Fokus von Forschung und Öffentlichkeit rückten vielmehr auch die subjektiven Befindlichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern. Noch einmal gesteigert wurde dies dann durch das Konzept des subjektiven Sicherheitsempfindens, das eben nicht mehr nur die Furcht vor Kriminalität erfasst, sondern alle möglichen Quellen von gefühlten Unsicherheiten in den Blick nimmt. Vordergründig scheint es zunächst erstmal schwer verständlich, wie es überhaupt zu dieser neuen Bedeutung des Subjektiven kommt. Erstens ist nämlich vergleichsweise gut erforscht, dass das subjektive Empfinden in diesem Bereich der inneren Sicherheit und der Kriminalität praktisch nichts mit der tatsächlichen Situation zu tun hat, weder mit der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung noch mit der sonstigen Bedrohungslage. Zwei besonders prominente Beispiele dafür kennen Sie vielleicht. Das eine ist das sogenannte Kriminalitätsfurchtparadoxon, also Personen, die tatsächlich einem relativ geringen Risiko der Viktimisierung durch Straftaten unterliegen, haben relativ hohe Kriminalitätsfurcht, und umgekehrt die Menschen, die ein relativ hohes Risiko der Viktimisierung haben, haben eine relativ geringe Kriminalitätsfurcht. Und das zweite Beispiel ist eigentlich die Entwicklung und die Situation der Kriminalpolitik in den letzten 40 Jahren. Weil wir hatten in den 60er und 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein eine Situation, in der die erfasste, im Hellfeld erfasste Kriminalität kontinuierlich zugenommen hat, angestiegen ist. Und gleichwohl hatten wir jedenfalls in den 60ern und in der ersten Hälfte der 70er eine relativ liberale Kriminalpolitik. Heute, wo die Zahlen rückläufig sind oder jedenfalls sehr lange stagnieren, hingegen haben wir es mit einer sehr repressiven, harten Kriminalpolitik zu tun. Zweitens, und das ist eigentlich noch bemerkenswerter, sprechen die vorliegenden empirischen Befunde eigentlich nicht dafür, dass Kriminalitätsfurcht bzw. subjektive Unsicherheit in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zugenommen hätten. In der diesjährigen Bevölkerungsbefragung der R&V-Versicherung beispielsweise, die jedes Jahr eine repräsentative Stichprobe nach den Ängsten der Deutschen befragen, rangiert die Angst vor Straftaten ziemlich abgeschlagen auf Platz 18, hinter Trump, hinter Terror, hinter Schuldenkrise und hinter Naturkatastrophen. Und das sah in den vorangegangenen Jahren überhaupt nicht anders aus. Es gab in den 90er Jahren eine Phase, wo die Kriminalitätsfurcht in dieser Erhebung erhöht war. Aber seit Ende der 90er Jahre haben wir hier ziemlich kontinuierlich geringe Furchtwerte zu verzeichnen. Vergleichbares gilt interessanterweise auch, wenn man die Befragung insgesamt in den Blick nimmt, also alle Ängste der Deutschen, wie die Untersuchung das formuliert. Seit Mitte der 1990er Jahre bewegen sich diese kontinuierlich zwischen 41 und 52% hin und her. Welche Art von Ängste dabei dominieren, schwankt ein bisschen. Zum Beispiel hat eben die Kriminalitätsfurcht abgenommen. Dafür hat seit 2001 die Angst vor Terrorismus zugenommen. Noch deutlicher ist es im sozialen Bereich, wo es ebenfalls Schwankungen gibt. Aber offensichtlich ist diese Entwicklung stark abhängig von konkreten Ereignissen und bestimmten gesellschaftlichen Debatten. Man kann aber nicht sagen, dass es insgesamt eine stark zunehmende Verunsicherung geben würde, jedenfalls wenn man dieser Untersuchung folgt. Aus dem Bereich der inneren Sicherheit haben in den vergangenen Jahren danach vor allem folgende Ängste eine Rolle gespielt: Spannungen durch Migration, wie die Untersuchung das nennt, Terrorismus und politischer Extremismus, der dort abgefragt wird. Diese Ängste aus dem Bereich der inneren Sicherheit haben in den vergangenen 15 Jahren aber nur zweimal die sogenannte Top-Angst gestellt. Der Terrorismus war 2016 und 2017 die Angst, die am häufigsten vertreten war. In allen anderen Jahren waren es stets soziale Ängste, die den ersten Rang hatten. Unter dem Strich lässt sich also festhalten, ein gewisses Maß an Unsicherheit gehört offensichtlich zum Leben. Und dieses Maß hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch nicht dramatisch verändert, sondern im Gegenteil sehr kontinuierlich entwickelt. Manche Ängste haben abgenommen, andere haben zugenommen. Unterm Strich ist aber keine dramatische Zunahme der Ängste insgesamt zu verzeichnen. Zugenommen haben also nicht Kriminalitätsfurcht und Verunsicherung, sondern vielmehr ihre gesellschaftliche Thematisierung. Und dies geht eben inzwischen so weit, dass selbst das Bundeskriminalamt die Bearbeitung subjektiver Unsicherheiten zu seinem Aufgabenfeld zählt. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, und der heißt schlicht Sicherheit. Einhergehend mit dieser neuen Bedeutung des Subjektiven verändern sich auch die Rationalität und die Praxis im Feld der inneren Sicherheit kontinuierlich und relativ grundlegend. Die Weiterungen von der Kriminalitätsfurcht hin zum subjektiven Sicherheitsempfinden stehen nur symptomatisch für diese Entwicklung. Auch neuere Konzepte und Praxen, insbesondere der Polizei, sind heute weniger auf konkrete Ereignisse wie Straftaten oder Gefahren ausgerichtet, sondern erheben den Anspruch, eine umfassende Sicherheit zu schaffen. Die Idee ist nicht mehr, dass es einzelne problematische Sachverhalte gibt, die bearbeitet werden müssen und auf deren Konkretisierung man also wartet, um dann zu intervenieren. Innere Sicherheit wird vielmehr zu einer permanenten Praxis, die potenzielle Probleme möglichst frühzeitig und möglichst umfassend bearbeiten soll. Diese Entwicklung, die von manchen als Versicherheitlichung bezeichnet wird, beginnt nicht erst mit dem 11. September 2001, sondern ihre Gründe liegen deutlich tiefer. Das würde jetzt hier zu weit führen. 9/11 wirkt aber wie ein Katalysator. Jedenfalls in der bundesdeutschen Gesellschaft wird Sicherheit ab diesem Zeitpunkt zu einem bestimmenden Thema in Politik und öffentlicher Debatte. Ihre Bedeutung führt zu einer massiven Einschränkung des politischen Feldes und Sicherheit wird zu einem wesentlichen Aspekt in praktisch allen gesellschaftlichen Bereichen. Nicht wenige gesellschaftliche Bereiche werden erstmals überhaupt aus der Perspektive der inneren Sicherheit betrachtet. Diese neue Rationalität im Feld der inneren Sicherheit ist aber keineswegs nur auf die Politik beschränkt, sondern sie zeigt sich auch in der Bevölkerung. Der Kriminologe David Garland hat dies einmal als Bedeutungswandel der Begriffe Freiheit und Sicherheit beschrieben. Der Wohlfahrtsstaat der alten Bundesrepublik hat hierunter vor allem bürgerrechtliche Freiheit und soziale Sicherheit verstanden. Heute hingegen dominiert ein Begriffsverständnis von wirtschaftlicher Freiheit einerseits und individueller innerer Sicherheit andererseits. Ausdruck dessen ist nicht zuletzt auch, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung durchaus dazu bereit ist, erhebliche, massive Grundrechtseinschränkungen für vermeintliche Sicherheitsgewinne in Kauf zu nehmen. Wir haben im Feld der inneren Sicherheit es also mit einem doch ziemlich grundlegend gewandelten Verständnis zu tun. Die neue Bedeutung individueller bzw. innerer Sicherheit lässt punktuelle Interventionen in problematisch erachtete Sachverhalte nicht mehr genügen, sondern verlangt nach einer permanenten gesellschaftlichen Praxis. Damit wandelt sich auch das Verständnis davon, was eigentlich Gegenstand sozialer Kontrolle ist, was also als zu bearbeitender Sachverhalt gilt. Aus Perspektive der Sicherheit geht es weniger um Reaktionen auf Normverstöße, um Verdachtssituationen oder konkrete Gefahren. Vielmehr setzt diese Perspektive deutlich früher an, um potenzielle Probleme eben früh und umfassend zu identifizieren. Risiko und Gefährlichkeit sind die Kategorien, sind der Maßstab, anhand dessen Situationen und Personen beurteilt werden. Damit bin ich bei meinem dritten Punkt, Prävention und Entgrenzung. Mit diesem veränderten Blick wandelt sich das gesellschaftliche Verständnis davon, was ein Problem der inneren Sicherheit darstellt und bearbeitungsbedürftig ist. Und es verändert sich natürlich auch die konkrete Praxis der Akteure in diesem Feld. Insbesondere die der Polizei. Eine permanente Praxis der Sicherheit verlangt ein anderes Handeln als die punktuelle Intervention in problematische Sachverhalte. Und vor diesem Hintergrund hat sich in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren ziemlich kontinuierlich eine neuartige Präventionsorientierung im Bereich sozialer Kontrolle, insbesondere im Bereich polizeilichen Handelns, herausentwickelt. Diese Präventionsorientierung ist deshalb neu, weil sie anders als das herkömmliche Polizeirecht ein Eingreifen im Vorfeld konkreter Gefahren- und Verdachtssituationen propagiert, also entweder Risikovorsorge betreibt, um bestimmte Risiken gar nicht erst real werden zu lassen, oder eben eine anlassbezogene Intervention, wenn bestimmte Situationen oder Personen auftreten, die als risikohaft beurteilt werden. Und diese Bedeutungssteigerung der Prävention, die hat sich in mehreren Schritten in verschiedenen Bereichen vollzogen, die ich kurz skizzieren möchte. Im Vordergrund standen zunächst ziemlich lange Formen, die jedenfalls aus rechtlicher Sicht erstmal weniger problematisch sind. Das ist insbesondere beispielsweise die Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern durch die Polizei gewesen, also die Animierung dazu, Einbruchssperren und Ähnliches einzubauen. Andere staatliche Handlungsformen ohne Eingriffscharakter in diesem Bereich, aber auch situative Schutzmaßnahmen und allgemeine Vorsorge. Beispiele hierfür sind insbesondere Techniken der situativen oder strukturellen Prävention, die durch Umweltveränderungen bestimmte Verhaltensweisen, die als Störungen, Unordnungen wahrgenommen und etikettiert werden, erschweren oder unmöglich machen sollen. Das ist beispielsweise das Bemalen von weißen Wänden, um Graffiti zu unmöglich zu machen oder zu erschweren, oder das Entfernen von Sitzbänken und anderen Sitzmöglichkeiten aus dem öffentlichen Raum, aber auch Möglichkeiten der Stadt- und Raumplanung. Ebenfalls in diesen Bereich gehört die Vermittlung und der Einsatz von Schutzmitteln wie Wegfahrsperren und Alarmanlagen und natürlich die Videoüberwachung, die dieser Tage eine neue Renaissance erfährt. Die Präventionsorientierung ist aber schon lange nicht mehr auf diesen Bereich beschränkt, sondern erfasst zunehmend auch die rechtlich regulierten Bereiche. Immer mehr Maßnahmen mit Eingriffscharakter folgen dieser präventiven Orientierung. Das gilt zunächst für das Polizei- und Ordnungsrecht. Hier ist es natürlich schon immer so, dass das Recht präventiv ausgerichtet wird. Die zentrale Eingreifschwelle ist aber nach wie vor die konkrete Gefahr. Das ist grundsätzlich die Voraussetzung dafür, dass die Polizei in Grundrechte eingreifen darf. Diese Schwelle wird aber schon seit vielen Jahren Stück für Stück aufgeweicht. Bereits in den 1980er Jahren wurde als weitere Aufgabe in die Polizei Gesetze aufgenommen, die sogenannte Vorsorge und Vorbeugung von Gefahren und auch von Straftaten. Im Anschluss daran haben wir dann eine zunehmende Bedeutungssteigerung des Polizeirechts als Eingriffsregime erlebt. Wir haben zahlreiche Reformen der Polizeigesetze gesehen. Im Rahmen dessen sind praktisch alle Eingriffsbefugnisse, die vorher der StPO vorbehalten waren, also nur zur Strafverfolgung zulässig waren, auch in die Polizeigesetze aufgenommen worden. Heute finden wir darüber hinaus in den Polizeigesetzen Techniken eines präventiven Ausschlusses, wie den vorbeugenden Gewahrsam, Aufenthaltsverbote und Platzverweise für bestimmte Personen an bestimmten Orten. Es gibt das Konzept der gefährlichen Orte, wo verdachtsunabhängige Kontrollen möglich sind. Es gibt also Stück für Stück eine Vorverlagerung polizeilicher Eingriffshandlungen, auch nach dem Polizeirecht. Und wie Sie natürlich alle wissen, ist der nächste Schritt gerade im Gange. Der Gesetzgeber hat bereits 2016, 2017 auf Bundesebene die Kategorie der drohenden Gefahr in das Bundeskriminalamtsgesetz aufgenommen. Die Landesgesetzgeber ziehen nun nach. In Zukunft sollen polizeiliche Eingriffshandlungen also nicht nur beim Vorliegen konkreter Gefahren zulässig sein, sondern schon im Vorfeld dessen, wenn eine konkrete Gefahr erst droht, also gerade noch nicht konkret bevorsteht. Diese Präventionsorientierung beschränkt sich aber keineswegs nur auf das Polizeirecht, sondern findet sich auch seit Beginn der 1990er Jahre im Strafrecht wieder. Und das ist erstmal ein bisschen überraschend, weil das Strafrecht wirkt eigentlich derzeit ein bisschen anachronistisch. Es ist ja ausgerichtet darauf, einen in der Vergangenheit liegenden Geschehensablauf nachhinein zu beurteilen. Und es ist eine recht festgefügte, gewachsene Praxis, die stark formalisiert und reguliert ist. Eine polizeiliche Logik, die darauf ausgerichtet ist, mehr oder weniger direkt zukünftiges Verhalten zu verhindern, kann sich daher in diesem Bereich nur in Teilen durchsetzen. Aber gleichwohl finden wir die Präventionsorientierung auch im Strafrecht und dafür will ich drei Beispiele nennen. Das erste ist die Bedeutungszunahme der Führungsaufsicht und der stationären Maßregeln seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Wir haben auch im Strafrecht ein paar Sanktionen, die nicht vergangenheitsorientiert sind, sondern in die Zukunft ausgerichtet sind. Und dazu gehören insbesondere die Führungsaufsicht und das psychiatrische Krankenhaus, aber auch die Sicherungsverwahrung. Und diese Maßregeln der Besserung und Sicherung sind in den vergangenen 20 Jahren massiv ausgebaut worden. Und zwar sowohl was die Anordnungsmöglichkeiten angeht, als auch was die tatsächliche Anordnungspraxis betrifft. Zum Beispiel die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus und in der Entziehungsanstalt Zahl der jährlichen Anordnungen zwischen 1995 und 2004 etwa verdoppelt. Zweites Beispiel ist das materielle Strafrecht. Auch dort sehen wir eine Präventionsorientierung, nämlich eine Vorverlagerung der Strafbarkeit in das Vorfeld von eigentlichen Rechtsgutverletzungen. Eigentlich ist das Strafrecht nur dazu da, bereits eingetretene Rechtsgutsverletzungen im Nachhinein zu sanktionieren. Schritt für Schritt ist aber auch in diesem Bereich eine Vorfeldorientierung zu beobachten. Erster Schritt waren die sogenannten abstrakten Gefährdungsdelikte, die heute schon zur Normalität im Strafrecht zählen. Hier bedarf es also nicht mehr einer Rechtsgutsverletzung, die schon eingetreten sein muss, sondern es genügt die abstrakte Gefahr, dass ein bestimmtes Verhalten vielleicht zu einer Rechtsgutsverletzung führen könnte, also beispielsweise das Fahren unter Alkoholeinfluss. Als weiterer Schritt sind nun aber auch sogenannte Vorbereitungsdelikte zu beobachten, die durch eine strafrechtliche Intervention im Vorbereitungsstadium von Rechtsgutsverletzungen deren Eintritt verhindern sollen. prominentestes Beispiel dafür sind die 2009 eingeführten Paragraphen 89a und 89b des Strafgesetzbuches, die es unter Strafe stellen, sich in einem Terrorcamp ausbilden zu lassen beziehungsweise hierfür Kontakt zu einer entsprechenden Organisation aufzunehmen. Der eigentliche Strafgrund, weshalb diese Normen erlassen worden sind, ist natürlich die Verhinderung der möglicherweise bezweckten Anschläge. Anknüpfungspunkt für den Straftatbestand ist aber eben die Ausbildung in diesem Camp beziehungsweise die Kontaktaufnahme zu einer entsprechenden Organisation. Und drittens, last but not least, finden wir die Präventionsorientierung im Strafrecht auch im prozessualen Bereich. Hier unter dem Stichwort der sogenannten Strafverfolgungsvorsorge. Darunter werden Maßnahmen verstanden, die für eine erst in der Zukunft möglicherweise anstehende Strafverfolgung vorgenommen werden. Sie kennen das vermutlich alle. Die erkennungsdienstliche Behandlung erfolgt insbesondere für eine zukünftige Strafverfolgung, aber auch die Speicherung des sogenannten genetischen Fingerabdrucks erfolgt in der Regel für eine zukünftige Strafverfolgung. Und natürlich nicht zuletzt, die Vorratsdatenspeicherung ist letztlich eine Maßnahme der Strafverfolgungsvorsorge, weil es geht darum, durch die Speicherung zukünftige Strafverfolgung zu vereinfachen. Zusammenfassend kann man für den Bereich der Prävention also sagen, auch rechtlich stark regulierte Bereiche können sich der Logik der Prävention nicht mehr entziehen, sondern werden in einem zunehmenden Maße durch diese geprägt. Der Bereich der allgemeinen Vorsorge, wo noch keine staatlichen Eingriffshandlungen stattfinden einerseits und der Bereich staatlichen Eingriffshandelns, also Polizeirecht, Strafrecht andererseits, wachsen zunehmend zusammen. Und perspektivisch werden sich an der Grenze dessen, da was man vielleicht als operatives Polizeirecht bezeichnen kann, neue Formen sozialer Kontrolle entwickeln. Eine Form, die ich in diesen Bereich einordnen würde, ist das Predictive Policing, was sich in den vergangenen Jahren erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit erfreut hat und uns in Zukunft sicher noch sehr viel intensiver beschäftigen wird. Aber ein Blick nach China und das dortige Social Scoring zeigt uns, dass diese Entwicklung noch längst nicht am Ende angelangt ist. Und damit bin ich bei meinem vierten Punkt, Polizei und Rechtsstaat. Insgesamt betrachtet führen diese Entwicklungen zu erheblichen Veränderungen auch bei den Akteuren im Feld der inneren Sicherheit. Zuvorderst ist hier eine neue Bedeutung und Rolle der Polizei zu konstatieren. Das gilt nicht nur, weil Sicherheit als Aufgabe der Polizei zu einem zentralen Thema wird, zu einem noch zentraleren Thema wird, sondern auch, weil die neuen Praxen im Bereich der Prävention vor allem in den Aufgabenbereich der Polizei fallen. Damit verbunden ist zugleich eine erhebliche Verschiebung im Rahmen der Gewaltenteilung. Bislang war das Feld der inneren Sicherheit relativ stark geprägt, auch von einer justiziellen Kontrolle. In besonderem Maße galt das für das Strafrecht und seine strengen Formen und starken Regulierungen, mit einigen Abstrichen aber auch für das Polizeirecht. Diese rechtsstaatliche Einhegung polizeilicher Tätigkeit ist im Bereich der neuen präventiven Praxis in einem sehr viel geringeren Maße zu finden. Augenfällig wird dies beispielsweise, wenn man einen Blick wirft auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Polizei, die praktisch kaum durch Rechtsschutz, aber auch nicht durch die Datenschutzbehörden kontrolliert wird und vollständig intransparent stattfindet und deshalb auch in einem erheblichen Umfang rechtswidrig ist. Die Polizei erhält also einerseits deutlich mehr Befugnisse, wird für Politik und in der gesellschaftlichen Debatte zu einer noch wichtigeren Institution, als sie ohnehin schon ist. Andererseits nimmt die rechtsstaatlich gebotene Kontrolle polizeilichen Handelns ab, sodass die Gefahr einer Verselbstständigung der polizeilichen Praxis deutlich zunimmt. Ja, und damit bin ich bei meinem letzten Punkt angelangt und der heißt, was heißt das? Das Feld der inneren Sicherheit unterliegt einem recht grundlegenden, langfristigen Wandel, der sich mit den Schlagworten Sicherheit, Prävention und Polizei zusammenfassen lässt. Und selbstverständlich ist es wichtig, die einzelnen Bestandteile dieser Entwicklung in den Blick zu nehmen und einer Kritik zu unterziehen. Noch bedeutsamer erscheint es mir allerdings, die grundlegenden Stränge und Probleme dieser Entwicklung anzugehen, wobei ich zwei herausheben möchte. Erstens bedarf es aus meiner Sicht im Bereich der neuen präventiven Praxis dringend einer rechtlichen und praktischen Einhegung der Polizei und ihrer Praxis, um deren Verselbstständigung zu vermeiden. wo das Gerüst des Rechts, des Strafrechts und des Polizeirechts bestehend aus Rechtsschutz, Gewaltenteilung und strengen Formen verloren geht, müssen neue Grenzen für exekutives Handeln errichtet werden. Und das ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern auch eine solche der gesellschaftlichen und der zivilgesellschaftlichen Praxis, die Möglichkeiten des Rechtsschutzes nicht nur einfordern, sondern auch nutzen muss. Und zweitens, und vielleicht, oder nee, sicher, sehr viel bedeutsamer, gilt es, die Grundbedingungen für die beschriebenen Entwicklungen im Feld der inneren Sicherheit zu hinterfragen und zu dekonstruieren. Um welche und um wessen Sicherheit geht es? Was wird als Sicherheitsproblem bearbeitet, was nicht? Was sind relative und was sind absolute Grenzen beim Streben nach Sicherheit? Welche Bedeutung hat innere Sicherheit angesichts anderer, drängenderer gesellschaftlicher Probleme und Themen? Und nicht zuletzt gilt es auch, das implizite Verständnis von Sicherheit im gegenwärtigen Diskurs zu dekonstruieren. Sicherheit ist kein Zustand, den man herstellen kann, sondern immer relativ und subjektiv geprägtes Erleben jedes Einzelnen. Unsicherheiten sind normaler Bestandteil des Lebens, an deren Bewältigung der Einzelne lernen und wachsen kann. Die verschiedenen Redaktionen der CILIP haben diese Arbeit bereits über Jahrzehnte geleistet. Sie haben sowohl konkrete Entwicklungen berichtet, bewertet und eingeordnet, als auch die grundlegenden Entwicklungen im Bereich der inneren Sicherheit aufgearbeitet und einer steten Kritik unterzogen. Dass sie dabei von Beginn an die Polizei zum Zentrum ihrer Betrachtung gemacht haben, zeugt angesichts der beschriebenen Entwicklungen von einer Hellsichtigkeit, die eigentlich kaum zu glauben ist. Gäbe es die CILIP nicht bereits, man müsste sie heute erfinden.
Dankeschön. Ja, erstmal herzlichen Dank für diese Bauchpinselei und vor allem für die doch sehr hellsichtigen Erklärungen vorher. Ich würde jetzt sagen, dass Elke sozusagen gleich anschließt und danach würde ich die Diskussion eröffnen.